Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist einfach ätzend, wenn du ständig von der Polizei kontrolliert wirst, weil du einfach aussiehst, wie du aussiehst. Racial Profiling bei Polizeikontrollen. Wir sprechen in dieser Folge des Update-Podcasts über eine Situation aus Wien.
Können Sie bitte aufhören, ihn anzugreifen?
Da geht es um einen Rapper und ein paar von seinen Kollegen, die waren in einem Park in Wien und sind eben von der Polizei kontrolliert worden, einfach so. Und die Rapper werfen der Polizei jetzt eben vor, dass sie die nur kontrolliert haben, weil sie schwarz sind.
Das habe ich jetzt fünfmal zu Ihnen gesagt.
Ja, die Polizei argumentiert, das war kein Racial Profiling, das war kein Rassismus. Macht euch ein eigenes Bild gleich, die ganze Geschichte hier bei uns. Außerdem Thema die Ausbreitung des Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo, schon 100 Tote. Wir sprechen mit unserer Korrespondentin für die Region darüber, wieso diese Krankheit immer wieder ausbricht. Und wir reden über Kondome. Was muss ich eigentlich wissen, um das richtige Kondom für mich zu finden? Denn viele Jungs benutzen die so ungerne, weil die finden, der Sex ist damit einfach nicht so toll. Dabei haben sie wahrscheinlich einfach falsch eingekauft.
Also es gibt manchmal Jungs, denen ist es besonders wichtig, ein XXL-Kondom aufs Kassenband zu legen, weil das gegenüber der Verkäuferin cool rüberkommt und auch die Freundin damit beeindruckt werden kann. Manchmal sind diese Jungs da nicht ganz ehrlich zu sich selber und zu ihrer Penisgröße. Ja, und das ist dann eigentlich so ein Fehler.
Kann Sex mit Kondom genauso toll sein wie ohne? Und was gibt's denn da für neu entwickelte Gummis? Das hört ihr im Podcast zum Update vom 17. Oktober 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Gesundheitsminister Jens Spahn, der schafft es ja immer wieder in die News mit neuen Vorschlägen, zum Beispiel zur Organspende, dass da jeder erstmal defaultmäßig Spender ist und sich dagegen entscheiden muss, wenn er nicht spenden möchte. Oder es sollen mehr Pflegekräfte eingestellt werden und die elektronische Patientenakte soll kommen. Heute hat er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe erklärt, dass Hebammen künftig studieren sollen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz. Aber so ganz neu ist das Thema nicht, oder?
Nein, genau. Dass die Ausbildung von Hebammen akademisiert wird, das haben nämlich schon CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Und damit setzt die deutsche Regierung eigentlich auch nur eine EU-Richtlinie um. Die schreibt nämlich vor, dass die Hebammenausbildung bis 2020 reformiert werden muss. Das ist auch in anderen Ländern schon lange Standard, dass Hebammen studieren.
Wie genau soll dann so ein Studium für Hebammen aussehen?
Also geplant ist ein duales Studium, das heißt sowohl praktische als auch theoretische Ausbildung. Und zu dieser theoretischen Ausbildung gehören dann zum Beispiel die Bereiche Allgemeinmedizin und Pharmakologie, also auch Arzneimittellehre. Am Ende machen die Studierenden dann einen Bachelor da drin. An einigen wenigen Hochschulen in Deutschland ist es auch schon möglich, da gibt es schon jetzt die Möglichkeit, Hebammenwissenschaft zu studieren. Und der Deutsche Hebammenverband, der setzt sich auch schon lange dafür ein, dass die Ausbildung von Hebammen akademisiert wird, weil die Anforderungen an diesen Beruf immer weiter gestiegen sind. Und dazu kommt auch noch etwas anderes, sagt Yvonne Bovermann vom Verband.
Und dann erhoffen wir eben auch, dass Hebammen dann, das merken wir jetzt schon, bereits durch ihre Bachelorarbeiten anfangen, Geburtshilfe und unseren Beruf neu zu hinterfragen, andere Fragen zu stellen, den Frauen eine Stimme zu geben, indem die anders befragt werden als bisher. Da entwickelt sich jetzt schon eine ganze Menge und das wird endlich richtig losgehen können, wenn wir alle auf einem Stand sind.
Ein Problem ist ja, dass es momentan einfach zu wenige Hebammen bei uns in Deutschland gibt. Kann die Akademisierung dieses Problem lösen?
Naja, das ist zumindest eine Hoffnung, dass der Beruf dadurch eben auch attraktiver wird. Denn viele wollen eben nach der Schule lieber studieren, anstatt eine Ausbildung zu machen. Und das könnten sie dann eben auch mit dem Berufsziel Hebamme oder Entbindungspfleger.
So heißt es bei den Männern, Entbindungspfleger.
Genau.
Aber da ist natürlich auch wiederum das Problem, haben wir schon oft drüber berichtet, die schlechte Bezahlung. Soll es denn, wenn die dann tatsächlich einen Uni-Abschluss haben, mehr Geld geben?
Nein, also zumindest ist das nicht direkt an diese geplante Akademisierung geknüpft. Und das ist auch so ein Punkt, den Yvonne Bovermann deshalb nochmal betont hat.
Mit diesen Forderungen nach einer besseren Bezahlung dürfen wir nicht innehalten. Diese Akademisierung wird nicht alles lösen können. Es wird manches leichter zu lösen sein, aber es wird sich nicht automatisch lösen. Und wir fordern natürlich die Regierung weiterhin auf, sich dafür einzusetzen, dass für die Verantwortung, die wir übernehmen, eine angemessene Bezahlung auch im Krankenhausbereich und in der Freiberuflichkeit umgesetzt werden kann.
Jetzt hast du eben gesagt, dass das in anderen Ländern schon seit vielen Jahren üblich ist, das Hebammen studieren.
Ja, genau. Und daraus ergeben sich dann auch gewisse Probleme, weil wenn ich hier heute aktuell in Deutschland zur Hebamme oder zum eben Entbindungspfleger ausgebildet werde, dann ist es relativ schwierig. Dann wird meine Berufsausbildung im Ausland nicht automatisch als gleichwertig anerkannt, hat mir Yvonne Bovermann erklärt. Und das soll sich eben durch dieses geplante Studium hier in Deutschland dann auch ändern.
Der Stichtag für diese EU-Richtlinie ist der 18. Januar 2020. Ist es denn realistisch, dass die Ausbildung der Hebammen bis dahin wirklich komplett auf Studium umgestellt ist?
Das habe ich Yvonne Bovermann auch gefragt. Sie meint, das ist eher unrealistisch, denn vorher müssen eben noch ganz viele Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, wie ist die Finanzierung geregelt oder auch einfach ganz praktisch, es muss ja genügend Dozenten geben, die eben an einer Hochschule unterrichten dürfen. Deshalb plädiert sie da auch für gute Übergangsregelungen.
Die Ausbildung von Hebammen und Entbindungspflegern soll akademisiert werden. Wie das genau aussehen soll, hat uns Katharina Petz gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Gruppe junger Männer sitzt an einem Tisch in einem Park in Wien. Die unterhalten sich, haben Laptops dabei. Dann kommen zwei Polizisten vorbei, wollen die Ausweise von den Männern sehen. Die ganze Situation eskaliert dann irgendwann und am Ende müssen die Männer den Park, von mittlerweile mehr als 10 Polizisten begleitet, verlassen. Das Besondere an dieser Szene ist, bei den jungen Männern handelt es sich um Rapper. Die meisten sind schwarz und die Rapper werfen der Wiener Polizei jetzt vor, rassistisch zu sein. Das Ganze ist am Sonntag passiert und seitdem wird in österreichischen Medien wirklich heftig über Racial Profiling und Rassismus diskutiert. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat die ganze Geschichte für uns.
Ja, bei dieser Geschichte geht es eben um den Wiener Rapper Teaser und ein paar von seinen Musikerkollegen. Die hatten eben in diesem Wiener Park nach eigenen Aussagen ein Label-Meeting abgehalten und da einfach an so einem Tisch gearbeitet. Und dann schildert Teaser das so, dass dann zwei Polizisten wirklich schnurstracks auf sie zugekommen sein sollen und sie nach den Ausweisen gefragt haben. Und dann soll es schon so eine kleinere Auseinandersetzung gegeben haben, weil die Rapper den Polizisten eben vorgeworfen haben, sie wirklich nur zu kontrollieren, weil sie schwarz sind. Und davon kursieren mittlerweile Videos, unter anderem auf Instagram und Facebook. Die haben die Rapper nach der Aktion veröffentlicht und wir hören mal in eins rein.
Weil wir da sitzen, hat die Polizei gemeint von draußen, dass wir verdächtig aussehen. Eh klar, alle schwarz und der einzige Weiße hat den Vollbart. Dass sie uns einen Besuch abstatten muss und uns alle kontrollieren muss.
Also es gibt, wie gesagt, mehrere Videos, mehrere Instagram-Stories und die haben die Rapper alle mit dem Hashtag nicht mit uns versehen und wollen sich damit jetzt eben gegen Rassismus einsetzen.
Das in dem Video, das klang gerade noch relativ ruhig und harmlos. Wann ist die Situation dann eskaliert?
Ja, da gibt es unterschiedliche Angaben, was genau passiert ist. Also die Jungs sagen, die Polizei hätte sie auch nach der Kontrolle einfach nicht in Ruhe gelassen und irgendwann Verstärkung gerufen. Die Polizei sagt, die Rapper hätten die Polizisten irgendwann beleidigt und unter anderem als Nazis beschimpft. Das bestreiten die Rapper aber. Ja, und laut Polizei haben sich die Jungs dann geweigert, den Park zu verlassen und deswegen wurden dann mehr Beamte angefordert. Egal wie es jetzt war, irgendwann kommt die Verstärkung und die Männer werden dann eben auch aus dem Park verwiesen und einer soll dann nochmal seinen Ausweis zeigen und dann wird es eben lauter.
Können Sie bitte aufhören, ihn anzugreifen? Können Sie bitte aufhören, ihn anzugreifen?
Wirklich?
Nein, das...
Herr! Hallo, was ist das? Ich will mich normal ausweisen, was ist das? Ich bin normal, hallo? Was habe ich Ihnen getan?
Das habe ich jetzt 5-mal zu Ihnen gesagt.
Ja, also in dem Video sieht man eben, wie die Polizei einen Kollegen von Teaser wirklich so ein bisschen härter angreift. Auch Teaser wird festgehalten und dann wird es eben hitziger. Und am Ende hat die Polizei dann gegen zwei Männer eine Anzeige erstattet, unter anderem wegen aggressiven Verhaltens.
Was sagt die Polizei zu den Rassismusvorwürfen?
Also eine Sprecherin der Polizei hat gesagt, dieser Park, in dem sich der Vorfall ereignet hat, das ist ein Ort, an dem vermehrt Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden. Und zwar, weil sich Parkbesucher und Anwohner über weggeworfene Spritzen, über Drogendeals und Raubüberfälle beschwert hätten. Und deswegen sollen da jetzt eben regelmäßig zwei Polizisten vor Ort sein und den Park da durchstreifen.
Und wieso wurden dann nur die Rapper kontrolliert?
Die Polizei sagt, dass die Kontrolle nicht willkürlich war und auch nicht, weil die Männer schwarz sind, sondern weil die Polizei nach eigener Aussage weiß, dass diese strafbaren Handlungen, die andere angezeigt haben, also zum Beispiel diese Drogendeals, meist eben von Gruppen von Jugendlichen verübt werden. Und deswegen würden sie in diesem Park eben nicht die Mami mit dem zweijährigen Kind kontrollieren. Aber wenn dann da eben so eine Gruppe von jungen Männern, sage ich mal, sitzt, dann würden die eben kontrolliert.
So, wie sind die Reaktionen im Netz momentan auf diese Videos?
Die sind relativ unterschiedlich. Also viele geben den Rappern recht und berichten auch selber davon, wie sie oft grundlos einfach nur wegen ihres Aussehens kontrolliert werden, also von Racial Profiling. Und da kommen dann auch so Kommentare wie, Weiße haben keinen Schimmer, wie privilegiert sie sind, null. Oder halt, sind wir in Amerika oder was? Ich dachte, wir wären schon weiter als das. Es gibt aber auch viele Stimmen, die Teaser vorwerfen, das Thema nur so groß zu fahren, um halt so ein bisschen Fame zu bekommen. Und ich habe auch einige Kommentare gelesen, die dem hier so ein bisschen ähnlich waren. Da schreibt einer, also das ist eine normale Personenkontrolle. Ich verstehe nicht, warum hier jeder, Hilfe, wo ist meine Mami, schreit. Zeigt eure Ausweise her und gut ist es. Oder einer hat auch geschrieben, immer gleich die Rassismusnummer fahren, befreit halt vom Differenzieren.
Also nicht jeder kann die Vorwürfe nachvollziehen nach dem Sehen dieser Videos.
Ja, genau. Und es ist auch schwierig, das bei diesem Fall zu bewerten, weil die Videos, die Teaser und seine Kollegen gepostet haben, nicht die ganze Auseinandersetzung zeigen, sondern wirklich immer nur so Ausschnitte. Und da ist es nicht möglich, wirklich zu klären, was sich genau abgespielt hat und wer wie wann reagiert hat. Und dann haben auch Leute eben noch ein Bild rausgekramt, das kommt aus Teasers Instagram-Story. Da hat er ein Bild gepostet, da hockt er in dem Park auf einer Mauer und die Polizistin steht da so vor ihm und ihr Gesicht ist so auf Höhe von seinem Schritt und Teaser schreibt unter dieses Foto, she was feeling me, low key. Und da muss man halt auch mal sagen, das ist halt einfach sexistisch, das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite hat Teaser dann eben auch nochmal gesagt, dass sie generell total verärgert sind, weil sie eben sagen, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie einfach grundlos kontrolliert werden, dass sie ganz häufig bei Videodrehs in der Öffentlichkeit ja einfach von Polizisten angesprochen, kontrolliert werden und dass sie das eben rassistisch finden. Also die Stimmung war davon von vornherein wahrscheinlich schon einigermaßen aufgeheizt. Es ist ein bisschen kompliziert zu bewerten.
Eine Gruppe schwarzer Rapper wird von Polizisten in einem Park kontrolliert. Die Rapper werfen der Polizei Racial Profiling vor. Dieser Fall aus Wien sorgt im Moment für ziemliche Aufregung in Österreich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ebola. Dieses Virus ist einer der gefährlichsten Krankheitserreger weltweit. In der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika grassiert dieses Virus aktuell wieder. Im Osten des Landes sind bereits 100 Menschen an Ebola gestorben. Und die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb einen Krisenausschuss einberufen. Der ist heute Abend. Linda Staude ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Linda, dieser Ebola-Ausbruch im Kongo ist ja jetzt schon der 10. Ausbruch der Krankheit seit den 70er Jahren. Wie kommt es dazu, dass diese Krankheit immer und immer wieder ausbricht?
Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das von sogenanntem Bushmeat kommt. Das heißt also Fleisch von Wildtieren, was die Leute im Busch fangen. Und der natürliche Wirt des Ebola-Virus, das sind Flughunde und zum Teil auch Affen. Und Affen gelten im Kongo als Delikatesse. Die werden dort sehr gerne gegessen. Und im Osten des Kongo kommt dazu, dass die Menschen oft gar keine Wahl haben, weil dort natürlich eine Krisenregion ist, in der es viele Flüchtlinge gibt, in der es Hunger gibt, dass die Menschen dort Bushmeat ja fangen, essen und oft nicht richtig zubereiten und dadurch treten diese Ebola-Fälle immer wieder auf.
Wieso breitet sich Ebola dann so schnell aus und wieso ist das so schwierig, das zu verhindern, dass es sich immer weiter ausbreitet?
Die Situation im Ostkongo ist ein bisschen anders als in der Region, wo das Ebola-Virus zum ersten Mal und dann wiederholt aufgetreten ist. Das war nämlich im Norden und das ist wirklich mitten im Busch. Da leben kaum Leute, das ist völlig isoliert. Das heißt, die Ansteckungsgefahr und die Verbreitungsgefahr ist dort sehr viel geringer. Und es hat in diesem Jahr einen Ebola-Ausbruch eben in dieser Äquatorprovinz im Norden gegeben. Der war relativ schnell unter Kontrolle. Im Ostkongo ist die Lage eine völlig andere. Da reden wir von einer Region, die wesentlich dichter besiedelt ist, die dicht an den Landesgrenzen zu Uganda, zum Südsudan, zu Ruanda liegt. Es gibt eben diese Kämpfe, es gibt die Flüchtlinge, das heißt, es gibt Bewegungen auf der Straße und dann eben dadurch einen größeren Austausch. Und deswegen ist es so schwierig, eben an die Kontaktpersonen ranzukommen, Impfaktionen durchzuführen, weil es einfach auch gefährlich ist, weil da eben scharf geschossen wird.
Das heißt, die politische Situation, die sorgt auch dafür, dass quasi Ebola gar nicht richtig bekämpft werden kann.
Ja, das Problem ist, dass wenn ein Ebola-Fall auftritt, dann müssen die Gesundheitsexperten mehr oder weniger alle Kontaktpersonen, das ist erstmal die Familie, aber eben auch zu anderen Personen, zu denen ein Ebola-Kranker Kontakt hatte, aufspüren und diesen Impfstoff verabreichen. Wenn eine Region krisengeschüttelt ist, wenn es Krieg gibt, wenn es Kämpfe gibt, dann ist das gefährlich und es ist auch sehr schwierig, diese Menschen zu finden.
Okay, es gab ja jetzt vor 4 Jahren, 2014, 2015, eine große Ebola-Epidemie in Westafrika. Wir erinnern uns alle, damals sind mehr als 11.000 Menschen gestorben. Könnte die jetzige Lage im Kongo auch solche Ausmaße annehmen?
Also meine Einschätzung ist erstmal nicht, weil erstens mal ist der Kongo wesentlich besser darauf vorbereitet, wie man mit dieser Krankheit und mit diesen Ausbrüchen umgeht, einfach weil es schon so viele gegeben hat. Die WHO ist besser vorbereitet. Die haben diesmal bei den beiden Ausbrüchen sofort reagiert. Es gibt jetzt diesen Impfstoff, der zwar noch nicht offiziell zugelassen ist, der aber eingesetzt wird, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Und in Westafrika kam halt einfach dazu, dass es dort zum Beispiel Beerdigungsriten gibt, die das Ausbreiten dieser Krankheit extrem gefördert haben. Das ist im Kongo nicht der Fall.
Was ist eigentlich mit der Aufklärung? Also wissen die Menschen Bescheid, dass wenn sie diese Wildtiere essen, dass es da die Gefahr von Ebola eben gibt?
Informationen gibt es darüber natürlich schon, aber es ist schwer, solche ja hergebrachten Traditionen dann irgendwie auch zu beenden. Und es richtet sich ja auch nach der Zubereitung des Fleisches. Mhm. Also wenn man ein infiziertes Tier hat und das gründlich kocht und die Körperflüssigkeiten nicht an sich ranlässt sozusagen, dann werde ich auch nicht angesteckt. Also die Leute, die dort befragt worden sind, die haben dann einfach gesagt, ja, wir essen das Zeug ja schon seit Jahrzehnten und wir sind alle nicht an Ebola erkrankt. Also warum sollen wir das jetzt lassen? Also das ist nicht ganz so einfach. Also es wird sicherlich weitere Ebola-Ausbrüche geben, aber wir hoffen alle, dass es nie wieder so schlimm wird wie in Westafrika.
Im Osten des Kongo sind bereits 100 Menschen an Ebola gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Krisenausschuss einberufen. Infos waren das von Linda Staude in Nairobi, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ausnahmezustand in Berlin. BTS sind da, die koreanische Boyband, also gestern und heute. Viele K-Pop-Fans in der Stadt, die sind zum Teil von weit her angereist, um ihre Idole zu sehen und natürlich zu hören. Über dieses K-Pop-Phänomen haben wir schon häufiger gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Heute aber schauen wir nicht einfach nur von außen drauf, sondern tauchen ein in die BTS-Hysterie. Reporterin Magdalena Bienert über die Bangtan Boys in Berlin.
Nach 9 Minuten waren beide Konzerte für die große Mehrzweckhalle ausverkauft. Für heute gibt es zwar noch wenige Tickets, allerdings kosten sie zwischen 275 und 500 Euro. So viel haben manche auch allein schon für die Anreise bezahlt. Die überwiegend weiblichen Fans kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus Griechenland, Österreich und sogar aus Amerika. Seit Sonntagnacht kampieren sie teilweise vor der Halle.
Es ist wirklich so, im ersten Moment denkt man sich, hä, was ist das? Aber wenn man offen genug ist und nochmal reinhört, dann merkt man, dass es nicht nur tanzende Jungs sind, sondern mehr.
Nämlich,
es sind sie.
Gute Musik.
Es ist gute Musik, sie haben eine Message dahinter. Sie sind einfach nicht das, was andere glauben. Man muss einfach nochmal genau hinsehen.
Ihre Welttournee heißt Love Yourself und darum geht's bei den 7 Jungs, die zwischen 21 und 25 sind. Selbstliebe, Selbstwertgefühl, aber auch Ängste. Der ehemalige Underground-Rapper Suga thematisierte sogar seine Depression. Die Band setzt sich aus 3 Rappern und 4 Sängern zusammen. Alle 7 sind dazu noch hervorragende Tänzer. Jedes Lied hat eine eigene, komplexe Choreografie. Und ja, die Boyband ist gecastet worden und surft seit 2013 auf der K-Pop-Welle, aber erfolgreicher als alle anderen. Ihre Songs haben bis zu 500 Millionen Klicks. Als erste koreanische Gruppe durften sie bei den amerikanischen Billboard Awards performen und ihr letztes und 6. Album stand in über 100 Ländern auf Platz 1 der iTunes-Charts.
Man muss eigentlich gar nicht alles verstehen, es geht einfach nur um das Gefühl.
Das ist die gute Musik, man merkt das.
BTS-Fans nennen sich ARMY und die Band pflegt eine intensive Beziehung zu ihnen, teilt auf ihren Social-Media-Kanälen permanent private Momente. Nach dem 160-minütigen Konzert gestern in Berlin startete der jüngste Sänger nachts um 1 noch einen einstündigen Livestream mit der BTS-ARMY. Dass die 7 hart für ihren Erfolg arbeiten, lässt sich kaum abstreiten. Dennoch wirken private Backstage-Videos nicht gestellt und der Spaß echt.
Nein.
Allzu ernst nehmen sich die Sieben offenbar auch nicht, wenn sie in ihren Videos schrill bunte Anzüge tragen oder Paillettenpullover mit Schneewittchen oder Bugs Bunny-Motiv. Mal haben alle bunt gefärbte Haare, tragen Ohrringe und wirken fast schon wie androgyne Style-Klone. Dann wieder treten sie normal in Jeans und Shirts mit dunklen Haaren auf. Außerdem haben die jungen Koreaner eine klare Haltung, was nicht unbedingt selbstverständlich ist für Stars dieser Größenordnung, aber bei den ebenfalls jungen Fans ankommt.
Music and performance stresses language and countries and races.
Musik würde alle Grenzen überwinden und ihnen sei es egal, ob ihre Fans blau, orange, grün, lila oder sonst was seien, sagte Lead-Rapper RM letztes Jahr bei einem Konzert in New Jersey. Wenn die Bangtan Boys das durchziehen und ihr irres Tempo gut überstehen, könnten sie ihren 100 Millionen Fans noch viele Jahre erhalten bleiben und sie im Idealfall sogar positiv beeinflussen. Damit würden sie dann ihren Beitrag für eine bessere Welt leisten. K-Pop macht's möglich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Fall des vermissten Journalisten Jamal Khashoggi beschäftigt im Moment die Welt. Der Reporter aus Saudi-Arabien war Anfang des Monats in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen und ist seitdem verschwunden. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass der Regimekritiker von einem saudischen Spezialkommando getötet wurde. Und es werden immer mehr angebliche Details in diesem Fall bekannt. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Welche?
Also es ploppen wirklich minütlich quasi neue Meldungen zu der Sache auf, vor allem von türkischen und amerikanischen Medien. Die türkische Zeitung Yeni Safak zum Beispiel berichtet, Khashoggi sei erst gefoltert und dann umgebracht worden. Die Zeitung beruft sich auf eine angebliche Audioaufnahme von dem Geschehen und Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen heftig. Dem Bericht zufolge sollen saudi-arabische Agenten dem regierungskritischen Journalisten während eines Verhörs die Finger abgeschnitten und ihn anschließend enthauptet haben. Auf der Aufnahme soll angeblich zu hören sein, wie der saudi-arabische Konsul sagt, Zitat, macht das draußen, ihr werdet Probleme bereiten, Zitat Ende. Die Internetseite Middle East Eye schreibt, dass der Todeskampf von Khashoggi 7 Minuten gedauert haben soll. Der Autor bezieht sich auf eine türkische Quelle, die die Audioaufnahmen gehört haben soll.
Wie glaubwürdig ist das alles?
Das ist echt schwer zu sagen. Also es sind schon sehr viele, sehr detaillierte Angaben, die die Zeitungen da veröffentlichen. Aber nichts davon ist offiziell bestätigt. Ich finde ganz interessant, wie die Bundesregierung reagiert. Die hält sich ja bei sowas immer sehr zurück und das tut sie jetzt zwar auch, aber ich finde schon, dass sie sich positioniert, vor allem natürlich hinter den Kulissen. Bei einer internen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses sollen die Unschuldsbeteuerungen von Saudi-Arabien als unglaubwürdig bezeichnet worden sein. Und Regierungssprecher Steffen Seibert, der hat sich heute auch öffentlich geäußert.
Man muss sagen, dass nichts seit dem 2. Oktober passiert ist, der Tag, als der Journalist das Konsulat in Istanbul betrat, was irgendwie die Sorge, dass dieser grauenhafte Verdacht sich bewahrheiten könnte, wegnimmt.
Und Bundesaußenminister Heiko Maas wollte eigentlich Ende des Monats nach Saudi-Arabien fliegen. Das Ganze liegt jetzt aber erstmal auf Eis, so lange, bis es laut Maas mehr Klarheit im Fall Khashoggi gibt.
Dieser Vorgang ist außerordentlich beunruhigend. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, die sind gravierend bis verstörend. Und deshalb werden wir die Ermittlungen der türkisch-saudi-arabischen Untersuchungskommission genau verfolgen. Wir wollen wissen, was dort geschehen ist. Und wenn wir das wissen, werden wir auch die notwendigen Schlussfolgerungen dazu ziehen.
Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes im Fall Khashoggi unterscheidet sich übrigens eindeutig von dem, was von der US-Regierung zu hören ist.
Oh ja, Donald Trump ist da ganz anders drauf.
Ja, also Donald Trump hat sich ganz klar auf die Seite der saudischen Führung gestellt. Er kritisiert, dass es eine Vorverurteilung Saudi-Arabiens gebe und auch US-Außenminister Mike Pompeo hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Saudis den Fall verlässlich untersuchen. Er war gestern erst beim saudischen König in Riad, heute dann beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die USA sind vermutlich eher zurückhaltend, weil es da für sie auch um echt viel Geld geht. Denn die USA machen milliardenschwere Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien.
Aber es gab doch auch schon Meldungen, dass die Saudis den Tod von Khashoggi zugeben wollen und an einem offiziellen Bericht dazu arbeiten. Gibt es da was Neues?
Nee, also bisher nicht. Das Ganze soll ja Medienberichten zufolge angeblich so in die Richtung gehen, dass Khashoggi bei einem schiefgelaufenen Verhör ums Leben gekommen ist und dass die Führung, wichtig, in Saudi-Arabien davon nichts wusste. Es hat inzwischen jetzt Durchsuchungen gegeben von saudischen und türkischen Ermittlern, und zwar im saudischen Konsulat in Istanbul und heute auch in der Residenz des Konsuls. Und es verdichten sich die Hinweise, dass die saudische Führung eben doch Bescheid wusste. Türkische Ermittler haben 15 Verdächtige ausgemacht, die mit der möglichen Ermordung Khashoggis zu tun haben sollen. Und darunter ist neben engen Sicherheitsmitarbeitern auch ein persönlicher Leibwächter des Kronprinzen.
Im Fall des verschwundenen Journalisten Khashoggi gibt es immer neue Meldungen. Ein offizielles Ermittlungsergebnis liegt aber noch nicht vor. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Forscher der Universität Boston, die haben ein neues Kondom entwickelt, beziehungsweise eines mit einer neuen besonderen Gelbeschichtung. Das Kondom wird glitschig, sobald man damit Sex hat, und es soll deswegen gleitfähiger sein als andere und das auch noch besonders lange. Warum werden überhaupt noch neue Kondome entwickelt, haben wir uns heute gedacht. Naja, es ist eben so, weil viele sie nicht benutzen. Ja, das Argument ist, ohne Kondom ist es eben schöner. Und da ist eben das Ziel, möglichst passgenaue Gummis zu entwickeln mit allen möglichen Extras, damit der Sex damit möglichst toll ist. Wie finden wir da das Richtige? Darüber habe ich heute mit Jan-Vinzenz Krause gesprochen. Er betreibt einen Online-Shop für Kondome und Sextoys. Er berät auch in Schulen rund um Kondome. Und er hat auch selbst schon ein Kondom entwickelt. Jan-Vinzenz, welche Fehler machen Jungs denn, wenn sie Kondome kaufen gehen?
Also es gibt manchmal Jungs, denen ist es besonders wichtig, ein XXL-Kondom aufs Kassenband zu legen, weil das gegenüber der Verkäuferin cool rüberkommt und auch die Freundin damit beeindruckt werden kann. Manchmal sind diese Jungs da nicht ganz ehrlich zu sich selber und zu ihrer Penisgröße. Ja, und das ist dann eigentlich so ein Fehler.
Warum?
Es ist wie bei Schuhen. Wenn man Schuhgröße 37 hat, aber Schuhgröße 45 kauft, dann sitzt der Schuh ja auch nicht so optimal und man rutscht ein bisschen raus. Und mit Kondom ist das eigentlich ähnlich. Wenn das Kondom zu groß ist, bildet es Falten und rutscht. Die Verhütungssicherheit ist dann einfach nicht mehr gewährleistet und im dümmsten Fall hat die Sache ein Nachspiel.
Okay, aber wenn es zu eng ist, ist es ja auch nicht gut.
Genau, wenn es zu eng ist, dann lässt es sich schwer abrollen und drückt dann einfach.
Dann klär uns mal auf, was müssen wir denn wissen, damit wir das richtige Kondom für uns kaufen?
Also jedermann ist individuell, auch in seiner Penisgröße. Wichtig ist bei der Wahl des passenden Kondoms aber nicht die Penislänge, sondern die Penisbreite. Die ist nämlich entscheidend für das passende Kondom. Und die passende Kondomgröße kann man mit verschiedenen Messtools, wie dem Condom-Sizer oder einem PDF-Maßband, im Internet schnell und einfach ermitteln. Du bist im Internet, du gehst auf dann eine entsprechende Seite, wo man sich ein PDF-Penis-Maßband runterladen kann, ausdrucken am Computer, das muss man noch ausschneiden und dann einmal um den Penis drum wickeln, dann misst man den Penisumfang und den Wert, den man dann hat, den gibt man im Netz ein und bekommt dann passende Kondome in seiner Größe vorgeschlagen.
Okay, aber wenn ich dann die richtige Größe weiß, kann ich mich ja immer noch zwischen ganz vielen unterschiedlichen Kondomen entscheiden. Da ist mal ein anderes Gleitmittel drin oder sie sind bunt oder sie schmecken anders oder haben eine Oberfläche, die Wandstärke. Was ist denn wirklich wichtig für das perfekte Gefühl?
Also aus meiner Erfahrung ist, probieren geht da immer über Studieren. Und einfach mal verschiedene Kondome ausprobieren und so sein Lieblingskondom finden, kann man übrigens auch ziemlich gut allein und ohne Partner machen. Und im Internet findet man vielfältige Angebote für verschiedene Kondom-Probiersets.
Dieses Kondom mit dieser neu entwickelten Beschichtung, die die Gleitfähigkeit verbessert, würdest du das begrüßen, wenn es dafür tatsächlich eine Zulassung gäbe?
Also absolut. Alles, was dazu beiträgt, dass das Kondomgefühl noch besser macht, sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen.
Kann denn Sex mit Kondom wirklich genauso toll sein wie ohne?
Also da möchte ich gerne eine ehrliche Antwort aus eigener Erfahrung geben. Wenn du nackig schwimmen gehst, fühlt sich das immer ein bisschen anders an, wie wenn du mit Badehose schwimmen gehst. Mit Kondom ist es schon ein anderes Gefühl wie ohne. Allerdings habe ich auch ein paar oder drei goldene Kondom-Tipps, damit du wirklich ein super Gefühl hast. Tipp 1 ist passende Kondomgröße. Tipp 2 ist ein dünnes Kondom nehmen und Tipp 3 ist noch extra viel Gleitgel verwenden, dann fühlt sich das Kondom fast an wie ohne.
Jan-Vinzenz Krause, die Radioberatung rund um Kondome.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.